NDR Info. Nachtclub. Über Pop.
Mit Andreas Moll am Mikrofon. Ein Nachtclub über Pop, über Pop und Literatur. Es gibt natürlich in der Postmoderne die literarische Strömung der Popliteratur, zu der im deutschsprachigen Raum seit den 60ern so bedeutende AutorInnen wie Rolf-Dieter Brinkmann oder Ralf-Rainer Rigulla mit ihrer amerikanischen Popliteratur-Anthologie Acid zählen. In den 80er, 90ern dann Reinhard Götz, Sibylle Berg, Alexa Hennig von Lange, Christian Kracht, Benjamin von Stuckrad-Barre oder Moritz von Usler. Um all die soll es heute aber nicht gehen, sondern tatsächlich um popmusikalische Spuren in literarischen Werken. Anlass hierfür ist das bevorstehende Haberfront Literaturfestival in Hamburg vom 9. September bis zum 18. Oktober. Einer der Schwerpunkte ist eben Literatur, die Popmusik zitiert. Mit drei beteiligten AutorInnen spreche ich gleich in dieser Stunde. Mit Tobias Schlegel und Simone Buchholz aus Hamburg sowie mit Peter Sonting aus Utrecht in den Niederlanden. Doch zunächst ein Stück Hamburger Diskurs-Pop-Geschichte, in dem das Schreiben an sich, der Text als solcher thematisiert wird. Die klaustrophobische Beschränktheit unserer Ausdrucksformen, wenn wir unser Denken nicht in einen offenen Raum hinaus erweitern. Blumfeld mit Verstärker.
Merkst du, was ich merke, wenn ich den Output verstärke? Jeder geschlossene Raum ist ein Sarg. Als Text, der kein Behältersarg sein mag, schreibe ich mich auf. Um nicht zu ex oder zu implodieren, Platzangst reduzieren, ziehe ich mich zu und zu aus und höre nicht auf, Prozess und Technik in mich selbst zu buchstabieren. Zeiträume neu im Sinn von weiterformulieren. Und dann wie hier, später bei dir zu sein wie Tinte, die sich ausstrecken will, einsaugen lässt in ein Bett aus Papier. Verstärker. Verstärker. Merkst du, was ich merke? Was ich bis zur Rückkopplung verstärke? Hat als Effekt Reflecting Skin. Merkst du was? Ich merke. Wo ich nicht war, komm ich nicht hin. Ich merk was auf der Haut und das macht Sinn. Falls du mich liest und darauf stehst, dich von mir berühren lässt und mich berührst. Verstärker. Stärker. Merkst du, was ich merke? Wie sich Mystery und History und History verstärken. Falls es nicht Liebe ist, wird es die Bombe. Beziehungsweise Kiste sein. Und ich als Text fall immer wieder auf und in mich selber rein und denk, nanu. Nanu, denk ich, jetzt bin ich Kurfürstwald zu. Dann geh ich raus und kicke. Und wer steht draußen? Icke. Jeder geschlossene Raum ist ein Sarg. Jeder geschlossene Raum ist ein Sarg.
Blumfeld mit Verstärker. Das Schreiben an sich, literarische Verfahren, thematisiert hier in diesem Blumfeld-Stück der große Lyriker Jochen Distelmeier, einer der wichtigsten Protagonisten der Hamburger Schule. Und in Hamburg beginnt bald das Haberfront Literaturfestival 2020. Und das hat sich unter anderem einen Schwerpunkt gesetzt, nämlich Pop und Literatur. Mit drei AutorInnen, die Pop in ihre Texte integrieren oder sich von Popmusik inspirieren lassen, habe ich vorab Interviews aufzeichnen können. Im Laufe der Woche habe ich gesprochen mit Tobias Schlegel, einer der Autoren und eines der bekanntesten Gesichter auf dem diesjährigen Haberfront Literaturfestival. Tobias Schlegel moderierte lange beim Musiksender Viva, später die Satiresendung Extra 3 und das Kulturmagazin Aspekte. Im Sommer 2016 gab er den Großteil seiner Fernsehjobs auf, um etwas gesellschaftlich Relevantes zu machen. Er absolvierte eine dreijährige Ausbildung zum Notfallsanitäter. Den Rettungssanitäter kennen manche vielleicht noch aus dem Zivildienst oder dem freiwilligen sozialen Jahr. Ich habe Tobias Schlegel gefragt, was der Unterschied ist zwischen Rettungs- und Notfallsanitäter.
Der Rettungssanitäter unterscheidet sich vom Notfallsanitäter insofern, dass du nur 3 Monate für den Rettungssanitäter brauchst, was die Ausbildung angeht, aber 3 Jahre für den Notfallsanitäter. Also ich habe sozusagen die höchste Stufe erklommen und den Notfallsanitäter gemacht. Und das quasi kurz vor meiner Lebensmitte und habe tatsächlich meinen Hauptmoderationsjob bei Aspekte, dem Kulturmagazin beim ZDF, dafür hingeworfen. Also normalerweise lässt man ja Verträge auslaufen, aber da habe ich gekündigt und bin da eingestiegen und wollte endlich was machen, was konkret Menschen hilft. Also das war der blanke und pure Idealismus, der mich da reingetrieben hat.
Wie wird man denn vom Satiriker zum Sanitäter oder vom Moderator zum Medizinschaffenden?
Über eine harte Ausbildungszeit und über eine innere Stimme, die einem sagt, es ist zwar schön, immer Leute zu präsentieren, die was Großartiges machen, das macht man ja als Moderator, aber die Stimme in mir wurde dann irgendwann lauter, als es hieß, was machst du eigentlich selbst? Und das hat sich so über Jahre hingezogen und irgendwann habe ich dann den Lebenszug dann doch mal aufgehalten. Ich habe mir gesagt, das mache ich, bevor ich zu viel Angst habe vor der eigenen Courage und dann doch einen Rückzieher mache und doch in meinem Job bleibe. Und deshalb diese 3 Jahre. Und das war natürlich nochmal echt klein Anfang. Man ist der kleine Auszubildende, man muss den Rettungswagen schrubben, man muss die Wachenküche sauber machen. Und frustriert ist man natürlich des Öfteren, weil man Dinge machen will, wie zum Beispiel einen Zugang legen, also einen intravenösen Zugang. Aber man kann es am Anfang noch nicht und macht da Fehler. Und das frustriert natürlich. Aber nach 3 Jahren fühle ich mich jetzt relativ ausgelernt und habe jetzt für mich entschieden, ich mache beides. Also ich bin auf der einen Seite Moderator und Autor und 50% bin ich Notfallsanitäter. Und das ist eine ganz gute Mischung, in der man auch alt werden kann im Rettungsdienst, weil 100% ist das echt schwierig.
Und beide Welten verbindest du nun in einem neuen Roman. Der Roman trägt den Titel Schockraum. Jetzt wollen wir natürlich erfahren, was ist ein Schockraum und was macht der Notfallsanitäter darin?
Also der Schockraum erstmal ist der Raum, in dem ich als Notfallsanitäter in der Notaufnahme den kritischen Patienten reinbringe. Also wenn du mein Patient bist und du landest im Schockraum, dann würde ich mir an deiner Stelle Sorgen machen, denn da kommen nur die kritischen Patienten hin. Also da geht es wirklich um Leben und Tod. Da kommen die Herzinfarkte hin, die Schlaganfälle, aber auch die Polytraumen. Das heißt, wenn du einen heftigen Unfall gehabt hast und mehrere Verletzungen hast, dann landest du im Schockraum. Und da geht's zur Sache und da kämpfen alle, also besonders die Mediziner im Krankenhaus, um dein Leben. Und der Rettungsdienst bringt da die Patienten hin und es ist gleichzeitig natürlich auch ein schönes Synonym und ein schönes Wort für so einiges, was man sich da vorstellen kann. Also eine Schocksymptomatik ist natürlich noch was ganz anderes und ein Schockraum kann ja auch nur im Kopf passieren und das beschreibt ja auch so ein bisschen der Werdegang des Protagonisten im Buchs, denn der hat was Traumatisches erlebt im Rettungsdienst und steht quasi unter Schock. Und landet am Ende, ohne zu viel zu verraten, auch im Schockraum.
Ich habe den Eindruck beim Lesen, dass dieser Protagonist so eine Art Panikattacke erleidet hinterm Steuer.
Ja, das sind ja die Symptome, die man dann hat, wenn man tatsächlich etwas Traumatisches erlebt hat und nicht weiß, wie man das verarbeitet. Und der hat das verdrängt und er ist jetzt im Zustand einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und das heißt natürlich, der funktioniert nicht mehr. Und da wird es natürlich dann auch kritisch als Notfallsanitäter, wenn du nicht mehr funktionierst, dann machst du Fehler, dann bist du unkonzentriert, dann kannst du nicht mehr richtig schlafen, dann kannst du nicht mehr richtig fühlen, du fühlst dich die ganze Zeit nur noch taub und dann gefährdest du auch Patienten. Und da wird es natürlich spannend und da hatte ich Bock drauf. Also ich habe selber traumatische Ereignisse erlebt, habe aber das Glück gehabt, dass ein Kollege das erkannt hat, der hat mir das Kriseninterventionsteam gerufen, das ist das KIT-Team, und ich konnte sozusagen meine traumatischen Erfahrungen verarbeiten und bin damit dann klargekommen. Gleichzeitig jetzt hier im Roman spiele ich den Was-wäre-wenn-Weg durch. Also der Protagonist ist zu stolz, sich helfen zu lassen, der hat auch keinen, der auf ihn achtet. Bei dem wird es dann wirklich eine posttraumatische Belastungsstörung und wir erleben da den Werdegang von einem Mann auf dem Weg nach unten. Also man ist hautnah dabei bei seinem Leidensweg. Und das ist was sehr Düsteres, was sehr Melancholisches geworden.
Und du liest daraus vor beim Haberfront Literaturfestival. Welche Message möchtest du da vermitteln?
Also ich will erstmal die Leute mit einer guten, packenden, emotionale Geschichte irgendwie kriegen. Also das ist so mein Hauptanliegen, dass man einfach mitgeht, dass man Bock hat auf die Charaktere, auf den Protagonisten Kim, dann gibt's seinen besten Freund Benny, dann gibt's noch Luzi, die Aktivistin. Das sind einfach drei Charaktere, die schließt du in dein Herz, die willst du auch nicht mehr loslassen. Die findest du einfach toll und sympathisch und mit denen leidest du wirklich mit. Das ist so meine primäre Ebene. Dann gibt es aber noch eine zweite, also so eine Art Metaebene. Ich möchte halt gerne darauf hinweisen, dass diese Arbeitsbedingungen schon heftig sind im Rettungsdienst. Ich habe das ja selbst erlebt. Und ich finde, dass da viele Kollegen verfeuert werden. Die halten auch nicht lange durch. Und ein wichtiges Anliegen ist mir halt, auf die Arbeitsbedingungen hinzuweisen und zu sagen, also diese Personalnot, die wir ja auch in der Pflege kennen, die führt eben dazu, zu einer immensen Überlastung, zu einem immensen Problem, dass man nur Überstunden hat und so an die 200 Stunden im Monat abreißt bei einer Vollzeitstelle. Und das ist einfach zu viel bei dem Gehalt, bei dem man am Monatsende nicht gerade mit Kohle um sich wirft. Und da will ich darauf hinweisen und gleichzeitig der Finger geht in die Wunde, was psychische Belastungsstörungen angeht und generell psychische Belastungen im Rettungsdienst. Jeder Profisportler hat einen Psychologen. Man kennt das Phänomen, wenn Soldaten aus dem Krieg zurückkommen, aus Afghanistan, die kriegen auch eine therapeutische Betreuung. Im Rettungsdienst fehlt mir da so einiges. Also da fehlt mir der Mechanismus, dass man bei bestimmten Einsätzen ein Gesprächsangebot bekommt. Und das ist eben so ein bisschen die Metaebene, dass ich darauf hinweisen will, lass die Leute psychisch nicht alleine, verfeuert die nicht im Rettungsdienst. Dieses Aufschreiben, das Kreieren der Charaktere, diesen düsteren Weg durchzuspielen, das hat mir total geholfen in der gesamten Verarbeitung. Also hätte ich eine Band am Start gehabt, wären das düstere Metal-Songs geworden, um sozusagen das Erlebte verarbeiten zu können. Aber so ist es halt dieser düstere Roman geworden.
Es gibt ja auch eine Figur, die heißt der Metalhead. Die ja. Frage ist ja auch, warum Heavy Metal so verbreitet ist unter solchen helfenden Menschen oder unter Helferberufen.
Also der Metalhead ist ja jetzt keiner in dem Roman, der im Rettungsdienst arbeitet. Der wird ja gerettet. Ich glaube aber, dass generell harte, eher düstere oder eher melancholische Gitarrenmusik recht verbreitet ist. So habe ich das jedenfalls mitbekommen. Und dieser Roman hat ja auch seinen eigenen Soundtrack. Das war mir auch so ein bisschen wichtig, weil Musik irgendwie mein Leben ist und ich brauche Musik, um mich hochzuputschen, um überhaupt aufstehen zu können. Und deshalb war das von Anfang an klar, dass Songs in diesem Roman auch eine bestimmte Rolle spielen. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass es irgendwie ein Roman ist, der auch eine gewisse Popkultur widerspiegelt. Aber er hat doch viele Bands, die auftauchen, die aus dem Gitarrenbereich kommen, von Nirvana, Foo Fighters, dann über Tomte, T.S. Ullmann ist dabei, aber auch der Hip-Hop spielt eine Rolle, wie auch in meinem Leben schon immer. Deutschsprachiger Hip-Hop, der ohne Klischees so auftaucht, also beispielsweise die Antilopen-Gang spielt auch eine eine wichtige Rolle, die ja auch eine Band ist, die gleichzeitig Haltung zeigt und auch Gitarren auf die Bühne lässt. Also da berührt sich der Hip-Hop mit der Gitarrenmusik. Und ja, es ist einfach ein sehr individueller Soundtrack, der auch extrem wichtig ist in dem Roman.
Und wie hast du diese Musikzitate oder Musikanspielungen in den Roman integriert?
Das sind Songs, die einfach mal auftauchen. Beispielsweise die Protagonisten machen so eine Art Roadtrip und haben dann eine Playlist. Roadtrip ist ein ganz, ganz wichtiges Element in diesem Roman, weil man mal ausbrechen muss aus der Welt der Kaputten, der Kranken. Und so brechen auch die Protagonisten aus, hören sozusagen ihre Playlist im Auto. Und da spielt besonders ein Song eine große Rolle, der auch für mich so der ultimative Reisesong ist. Also wenn man sich auf den Weg macht und hört diesen Song, dann funktioniert das. Dann ist man im Kopf ganz woanders und die Reise findet schon statt, obwohl das Auto sich noch nicht mal bewegt hat.
Jetzt bin ich gespannt. Welcher Song ist das?
Das sind die Red Hot Chili Peppers mit Californication. Also da geht sofort bei mir Kopfkino los. Und das ist auch der erste Song, den die hören in ihrem kleinen Auto. Die fahren ja irgendwie, wollen sie irgendwie ans Meer, landen dann auf der Insel Texel. Und es stellt sich in dem Roman die große Frage, bleibt er für immer auf dieser Insel oder nicht, weil es wäre ein Ausweg für ihn. Songs spielen eine Rolle und es gibt auch sehr viele melancholische Bilder. Die sitzen da zu dritt am Meer und dann ertönt irgendwie T.S. Ullmann, der hier Schreit den Namen meiner Mutter singt. Und da gibt es dann auch eine Verbindung, das ist das Tolle. T.S. Ullmann hat den Roman ja auch bekommen und hat tatsächlich was geschrieben zu dem Roman. Also hat mir ein Zitat gegeben, das man verwenden darf. Also er hat über den Roman jetzt geschrieben, Zitat Anfang, nach diesem Buch klingt das Singen der Sirenen auf den Rettungswagen anders. Zitat Ende von T.S. Ullmann. Also der spielt auch eine Rolle. Oder ich habe auch ein Zitat bekommen von einem aus einer Band, mit der ich groß geworden bin und die ich immer noch sehr, sehr schätze, die Ärzte. Bela B. hat was geschrieben, sehr kurz, die kürzeste Rezension, die ich je gelesen habe. Sowas will ich lesen. Schreibt er. Aber es fand ich gut. Dass, also ich habe da eine sozusagen aus der Popkultur, man hat einen Soundtrack eingebaut und man kriegt aus der Popkultur auch eine Rückmeldung, dass die das eigentlich ganz gut fanden. So. Nur die Antilopengang weiß noch nichts von ihrem Glück, dass sie stattfindet. Die muss ich mal interviewen. Und oder denen das irgendwie zukommen lassen, dass sie tatsächlich in dem Roman eine größere Rolle spielen.
Und es gibt eben diesen Soundtrack zum Buch. Wo finden denn Interessierte diesen Soundtrack?
Da muss man das Buch durchgehen, ne? Das ist ein sehr skurriler Soundtrack geworden, weil der Protagonist landet auch auf einer 80er-Jahre-Party. Also dieser Soundtrack ist auch bestückt mit Liedern wie Die Spice Girls mit Wannabe oder Eurythmics mit Sweet Dreams oder Michael Jackson, Billie Jean. Also es ist quasi ein imaginärer Soundtrack. Ich habe das mal zusammengeschrieben und mir so eine Playlist gemacht. Das sind dann irgendwie 20 Songs so insgesamt gewesen. Fängt quasi mit Scooter an und hört mit Lou Reed auf. Und es ist ein sehr wilder Ritt, auch musikalisch. Aber besonders viel Gitarrenmusik und Hip-Hop taucht halt auf.
Und welchen Song von Lou Reed hast du ausgewählt?
It's the perfect day, my friend. Ja, ja. Passt ganz gut zum großen, düsteren Finale.
Bei deiner Lesung auf dem Haberfront Literaturfestival, wird diese Playlist da auch zum Klingen gebracht?
Ja, ich bin gerade quasi in Kontakt mit ein, zwei Hamburger Songwritern und werde da auch einen Künstler auf der Bühne haben, beziehungsweise eine Künstlerin. Wir gucken noch, was die Termine angeht. Auf jeden Fall ein Nachwuchs-Songwriter, den man noch nicht so kennt. Der wird nicht nur eigene Stücke auch spielen, sondern der wird auch aus dem Soundtrack von Schockraum was performen. Und das freut mich sehr, sehr, sehr. Ich weiß noch nicht was. Ich schicke ihm da quasi den ganzen Soundtrack und er darf sich 5 Stücke raussuchen, die er dann auf seine Art und Weise covert. Also er könnte beispielsweise Die Sterne, was hat dich bloß so ruiniert, covern. Er könnte aber auch Scooter mit Maria, I Like It Loud covern. Und ich bin sehr, sehr gespannt, welche Auswahl er da trifft.
Das bin ich auch. Wann und wo können wir denn diese besondere Lesung, diese popkulturell auch besondere Lesung erleben im Rahmen des Haberfront Literaturfestivals?
Die findet in Form des Haberfront Festivals am 29. September statt. Das ist ein Dienstag und zwar abends im St. Pauli Theater. Und es kommt noch was dazu, warum dieser Tag ganz besonders wird. Also unabhängig davon musste ich ja meine meine ganze Lesetour zu dem Buch einstampfen bezüglich dieser Pandemie, die ja grassiert. Und deshalb ist es quasi mein erster großer Leseauftritt mit dem Buch, das ja jetzt am Montag rauskommt, am 31. August. Also es ist erstens mein erster großer Auftritt. Zweitens performen wir da auch Musik, wie schon gesagt. Und drittens, und jetzt kommt's, ist das quasi der Abend vor meinem Geburtstag. Und mal schauen, was da noch passiert. Also es wird wahrscheinlich ein dann doch längerer Abend als geplant.
Und das Ganze wird von deiner Kollegin, der Autorin Simone Buchholz, moderiert.
Genau, sehr geschätzte Kollegin, Krimi-Autorin und echt eine ganz tolle Persönlichkeit. Und die hat sich mal einfach spontan bereit erklärt, das zu moderieren, mir ein, zwei Fragen zu stellen und dabei zu sein und die Gäste keimfrei zu umarmen.
Sagt Tobias Schlegel, Autor des Buches Schockraum, das er am 29. September vorstellt beim Haberfront Literaturfestival in Hamburg. Ich renne durch das KDW, ohne Geld im Portemonnaie. Ich kann mir, was ich will, okay. Alle, 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 alle. Ich renne durch das KDW, ohne Geld im Portemonnaie. Ich kann mir, was ich will, okay. Alle, 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 alle. Ich hab einen Army Parker mit sehr großen Taschen dran, damit ich mir den Kaviar einpacken kann. Was macht er? Ich zahl für Zahnpasta von ja und habe dann 8 Argentinier T-Bone A 800 Gramm. Ich bin ein guter Mann, ich bin so ein Lukulus. Ich geh zum Ladendetektiv, einen Bruderkuss. Danach sucht er stundenlang nach seinem Ehering. Ich geh zum Gold an und Verkauf und Verscherbelin. Ja, ich bin so ein Gourmet, ja, ich will so ein Soufflé. Ja, ich zähl und ja, ich hab moralisch damit kein Problem. Ja, ich hab das Prada Luna, was das Sport und die Toilette. Gerade ohne dass es jemand sah in meinen Strumpf gesteckt. Alle, 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 alle. Ich renne durch das KDW, ohne Geld im Portemonnaie. Ich kann mir, was ich will, okay. Alle, 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 alle. Ich renne durch das KDW, ohne Geld im Portemonnaie. Ich kann mir, was ich will, okay. Alle, 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 alle. Wenn ich das Restaurant verlasse, ist die Zeche geprellt. Wer meine Fahrkarte sehen will, den verdreche ich schnell. Eventuell. Ich winke weltmännisch ein Taxi ran. Steige mitten auf der Fahrbahn aus, ohne irgendwas zu zahlen. Ich habe in Düsseldorf auch Hausverbote bei Discountern, bei denen ich mich nicht einmal erinnere, dass ich dort geklaut hab. Ich trage ein Army-Parker mit einer Sowjetflagge, in den Mehrwertsachen als in ein Tresor reinpassen. Doch im Einkaufswagen nur eine Tafel Schokolade. Schauen Sie mal her, ich hab nicht viel, macht Ihnen was aus, mich vorzulassen. Ich zahl die 50 Euro Strafe aus der Portokasse. Kein Geld im Portemonnaie, weil ich's in meinen Socken habe. Alle, 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 alle. Ich renne durch das KDW, ohne Geld im Portemonnaie. Ich kann mir, was ich will, okay. Alle, 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 alle. Ich renne durch das KDW, ohne Geld im Portemonnaie. Ich kann mir, was ich will, okay. Alle, 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 alle. Ich steppe rein am Brett, gekleidet in nem Army-Parker. Ich stecke ein palettenweise wie ein Gabelstapler. Prada or nada. Schalalalala, Ladendiebstahl, Schlürfe, ein paar Austern, dann zu Lachs und Kaviar. Poppes am Bord und Leonidas, dein Champagner-Bar. Die Potte leer, doch mir egal, denn ich bezahl mit Charme. Guter Dieb, unbemerkt in Louis Restore, Panzi Potter, Clock of Invisibility. Ebay Kleinanzeigen, Powerseller, Bauernfänger. YSL, Fake Shades sind der Dauerbrenner. Christian Louboutin, Tiffany, Burberry, abgerippt, das gehört jetzt mir. Ich renne durch das KDW, ohne Geld im Portemonnaie. Ich kann mir, was ich will, okay. Alle, 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 alle. Ich renne durch das KDW, ohne Geld im Portemonnaie. Ich kann mir, was ich will, okay. Alle, 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 alle. Das war die Antilopengang mit Army Parker von ihrem nagelneuen Album Andrenochrom. Die Antilopengang ist Teil der literarischen Playlist von Tobias Schlegel beim diesjährigen Haberfront Literaturfestival. Und auch diese hanseatische Hochkaräterin liest in der Elbphilharmonie zusammen mit Franz Dobler und Digger Barnes am 14. September. Die Hamburger Krimi-Autorin Simone Buchholz, geboren 1972 in Hanau, zog 1996 nach St. Pauli wegen des Wetters. Sie wurde auf der Henri-Nannen-Schule zur Journalistin ausgebildet und schreibt seit 2008 Kriminalromane. Für ihre Chastity Riley-Reihe wurde sie mit dem Radio Bremen Krimi-Preis, dem Crime Cologne Award, dem Deutschen Krimi-Preis und dem Stuttgarter Krimi-Preis ausgezeichnet. Und nun ist sie mit mir verbunden. Simone Buchholz weilt gerade in Mecklenburg zusammen mit anderen Autorinnen auf einem Workshop ohne WLAN und in aller Stille. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Das haben Sie perfekt zusammengefasst, wobei ich das Workshop machen im Moment eher den anderen überlasse und mich echt einfach zum Schreiben zurückgezogen habe hierher, weil ich demnächst einen Roman abgeben muss. Und deshalb bin ich jetzt hier im Nowhere und kann leider nur kurz telefonieren quasi.
Im Nowhere mit den anderen Autorinnen, das klingt ja fast so ein bisschen wie die dystopische Frauenpower in ihrer Kurzgeschichte letzte Woche im SZ-Magazin. In der starke und eigenständige neuseeländische Frauen zum Zwecke der Fortpflanzung ein Treffen mit fresssüchtigen Australiern anberaumen wollen.
Wir haben auch ein paar Männer dabei, kann ich gleich. Wir müssen nicht losziehen nach Australien und uns welche rauben. Es ist wahnsinnig friedlich und wir machen das einmal im Jahr. Und ich bin total froh, dass ich dieses Jahr überhaupt geklappt hat, weil es ist so eine unglaublich inspirierende Zeit, sich mit anderen zusammenzusetzen, übers Schreiben zu reden und auch mal zuzuhören, was die anderen gerade so machen, voneinander zu lernen und dann halt eben ganz in Ruhe, ohne WLAN, ohne Familie, ohne Alltagsrubel, einfach an einem kleinen Terrassentisch zu sitzen und echt Strecke zu machen beim Arbeiten. Das ist toll. Ich arbeite gerade an meinem 10. Roman, also an dem 10. Band meiner Reihe über die halbamerikanische Staatsanwältin Chastity Riley, und der spielt zu großen Teilen in Glasgow beziehungsweise an der schottischen Westküste. Und ich bin jetzt so mit der ersten Fassung durch und bin jetzt in der Überarbeitungsphase, was immer eine sehr schöne Arbeit ist, ehrlich gesagt. Aber ich habe auch nur noch 5 Wochen Zeit, also es ist auch, ist auch eine druckvolle Arbeit gerade.
Und neben der Arbeit als Autorin steht im Rahmen des Haberfront Literaturfestivals auch die Arbeit als Moderatorin an. Simone Buchholz, ich habe eben mit Tobias Schlegel gesprochen, dessen Lesung auf dem Haberfront Literaturfestival Sie moderieren werden. Angeblich in stabiler Seitenlage.
Nein. Das habe ich nur mal so geschrieben, glaube ich, irgendwo als Gag. Aber ich kann die stabile Seitenlage tatsächlich noch einrichten bei jemandem, dem es nicht so gut geht, weil ich mal Rettungsschwimmerin war. Und ich finde den Move von Tobi Schlegel total toll, dass er beschlossen hat, aufzuhören mit dem ganzen Medienkram und einen wirklichen Beruf auszuüben, nämlich Menschen das Leben zu retten. Und ich finde das großartig, mutig, entschlossen, wunderbar. Und ich freue mich total auf das Buch und auf den Abend mit ihm. Und wie gesagt, wenn jemand umkippt, können wir beide die stabile Seitenlage einrichten.
Eben habe ich mit Tobias Schlegel über dessen Roman Erstling Schockraum gesprochen. Da geht es um Menschen auf der intensivsten Form der Intensivstation, also an der Grenze von Leben und Tod, die man medizinisch Krise nennt. Später spreche ich noch mit dem niederländischen Autor Peter Sonding über dessen neuen Roman Nach Matthias. Da geht es um die Folgen des Todes eines jungen Mannes in dessen Umgebung. Alles ganz schön düster und passend zum Corona-Jahr. Und wie ich Ihre Bücher kenne, kommen Sie auch nicht so ganz ohne Blutvergießen oder Bedrohlichkeit aus im nächsten Werk, oder?
Ja, es gibt tatsächlich diesmal gar nicht so eine Hauptermittlung, so ein Kriminalfall mehr. Es ist meine Hauptfigur Riley ermittelt eigentlich eher sich selbst, ihre Herkunft und die Gewalt, die in ihrer Familie immer stattgefunden hat. Und ja, der Schrecken kommt eher so ein bisschen durch den inneren Terror dieser Figur. Und tatsächlich ist es eine Geistergeschichte. Also es tauchen alle möglichen Gespenster auf. Es gibt auch so ein bisschen so einen etwas blutigeren oder düstereren Strang, der in Hamburg spielt. Aber da will ich jetzt noch gar nicht so viel verraten. Außerdem bin ich ja noch nicht fertig. Das ist furchtbar.
Meinen 3 GesprächspartnerInnen in dieser Sendung ist gemein, dass sie sich für ihre Texte auch von Popmusik inspirieren lassen. Natürlich eher Postpunk, Indie oder Hip-Hop, also Popkultur, die über die Charts hinausgeht. Wir haben von Tobias Schlegel schon einige Namen von Rockstars und KünstlerInnen aus der Hamburger Schule erfahren, die ihn beeinflusst haben. Hip-Hop der Antilopen Gang war aber auch dabei. Wie ist das bei Ihnen, Simone Buchholz?
Für mich ist tatsächlich beim Schreiben wichtig, auch jetzt gerade in dieser Überarbeitungsphase ist das extrem wichtig, dass der Beat stimmt, also der Rhythmus, in dem das alles erzählt ist. Und den gieße ich manchmal auch erst in der zweiten oder dritten Fassung drüber, also wenn das schon mal steht. Da helfen mir tatsächlich der von mir auch immer wieder gern zitierte Johnny Cash, also weil das ja so ein ganz, ganz so ein steady Beat ist, in dem man auch so einen Text oder so eine Geschichte erzählen kann und in dem ich dann versuche, meine Sätze zu gießen. Das habe ich dann auch echt auf dem Ohr, höre das auch mal in Endlosschleife beim Schreiben. Ich höre aber auch in so traurigen Situationen, die jetzt die späten Leonard Cohen-Sachen, auch das posthum veröffentlichte Album habe ich jetzt tatsächlich eine Weile gehört zum Schreiben. Aber auch sowas wie Millie Jackson, eine Soul-Musikerin, große, große schwarze Sängerin aus den 60er, 70er Jahren, und da hatte sie ihre große Zeit, die immer so ein zurückgehaltenen Vulkan für mich symbolisiert, was ich auch sehr, sehr gerne mag im Erzählen, im Schreiben, dass ich hoffe, dass vielleicht die LeserInnen immer so ein bisschen das Gefühl haben, sie hält sich doch eigentlich zurück, da ist doch noch viel mehr unter der Oberfläche. Also ein totales Simulieren von Wichtigkeit natürlich und von Relevanz. Ich höre aber manchmal auch Klassik zum Schreiben. Da habe ich aber keine bestimmten Sachen, die ich mir raussuche. Das ist dann eher zufällig, was ich mir dann da reinpfeife.
Kommen wir nochmal zum Harbourfront Literaturfestival. Da gibt es gleich zwei Abende, an denen Sie beteiligt sind. Bei der Lesung am 14. September in der Elbphilharmonie mit Digger Barnes und Franz Dobler. Worauf können wir uns da freuen?
Der Abend mit Digger Barnes und Franz Dobler wird ein Abend über unsere künstlerischen Ahnen. Nämlich, wo kommen wir eigentlich her? Also, wir sind ja nicht selbst einfach nur genial, sondern wir stehen alle auf den Schultern von Riesen. Und in meinem Fall sind das Leute wie Dorothy Parker, Raymond Chandler, Marguerite Duras, Jacob Arjouni. Franz Dobler hat da auch Menschen, auf die er sich sehr, sehr viel bezieht. Lustigerweise haben wir beide auch immer das Gefühl gehabt, wir beziehen uns aufeinander, auch schon als wir uns noch gar nicht kannten, unbewusst. Unser Schreiben gehört auch irgendwie zusammen, passt irgendwie zusammen. Und ähnlich ist es mit der Musik von Digger Barnes, die wir beide schon sehr, sehr lange mögen und schätzen. Und ich hatte immer das Gefühl, der schreibt eigentlich die Songs zu meinen Büchern.
Sagt die preisgekrönte Hamburger Krimi-Autorin Simone Buchholz am Telefon in Mecklenburg bei einem Literatur-Workshop. Vielen Dank, Simone Buchholz, für dieses Gespräch hier im Nachtclub über Pop zum Thema Pop und Literatur.
Vielen Dank, lieber Herr Moll.
Then you take my mind and play with it all night. You take my pride and you throw it up against the wall. You take me in your arms, baby, and bounce me like a rubber ball. I'm not complaining what you're doing, you see. 'Cause this pain you're feeling is ooh so good to me. All right with me. Turn right around and make sweet love to me. Ooh-wee, baby, showing up good to me. 'Cause baby, these things you're doing to me, it hurts so bad, but it's worth all the misery. 'Cause it hurts so. Take the hurt off me, 'cause it would hurt even worse if you'd ever leave.
Oh, yes, it would.
Even though sometimes it's hard for me to bear,
this heart is killing me.
I make myself whole lot, 'cause if it kills me, I don't care. 'Cause baby, I don't want.
Millie Jackson mit Hurts So Good, ein Song, der die Hamburger Krimi-Autorin Simone Buchholz immer wieder beim Schreiben inspiriert. Vom Mut, den es braucht, positiv zu bleiben, kündet der neue Roman des niederländischen Autors Peter Sonding. 1983 in Nordholland geboren, studiert Peter Sonding zunächst Wirtschaft und digitale Kommunikation. Neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit ist er der stellvertretende Chefredakteur der Wochenendausgabe des NRC Handelsblatt. Sein Debütroman war für verschiedene Preise nominiert. Mit seiner Frau und Familie lebt Peter Sonding in Utrecht. Seine Lesung in der Elbphilharmonie am 15. September ist vielleicht die programmatisch wichtigste Lesung des diesjährigen Harbourfront Literaturfestivals. Denn in seinem Werk geht es sehr intensiv um die Interaktion von Popmusik und Literatur. Mit Peter Sonding habe ich im Laufe der Woche am Telefon gesprochen, und zwar über jenen Roman mit dem Titel Nach Matthias. Darin geht es um einen jungen Mann in den 30ern namens Matthias, der von einem Tag auf den anderen nicht mehr da oder am Leben ist. Um diese Figur herumgebaut ist aber die Geschichte von 8 anderen Menschen, deren Leben wegen Matthias Tod eine ganz andere Richtung einschlagen. Manche standen ihm sehr nah, andere kannten ihn kaum und jeder und jede erzählt über Matthias aus einer völlig anderen Erfahrung und Perspektive heraus. Werden hier die verschiedenen Schattierungen von Trauer erzählt oder geht es sogar um sehr viel mehr? Das habe ich Peter Sonding gefragt.
I would say it's about more than grief or
es geht um die vielen Varianten von Trauer, die tiefe Traurigkeit, etwas oder jemanden verloren zu haben. Mein Roman handelt aber auch von all den Neuanfängen, die aus der Trauer resultieren können. Überraschende Begegnungen und alles, was passiert, wenn jemand weg ist. Da ist Trauer nur ein Aspekt.
My novel is about all kinds of things that you would identify as grief, but you could also identify as something like a new beginning, people meeting each other that would not have met when this one person did not die or some other things happening. So I think it's about all the things that happen when someone is not there anymore, and grief is just one of those things.
That's true. If you would, in a way, translate the mood of your novel into Popsongs.
Wie würde die Stimmung des Buches klingen, wenn die Handlung aus Popsongs bestünde? Sehr so wie Songs von Radiohead, Sufjan Stevens, The National. Indie-Rock, hoffnungsvoll und immer mit traurigen Untertonen.
The National, Indie-Rock, I guess, kind of hopeful, but also with a sad undertone.
You know what I thought about while reading your book? The Manic Street Preachers, because they've lost one of their band members in their 30s as well.
Oh wow, I didn't even know that.
Ich dachte an die Manic Street Preachers. Die haben auch eines ihrer Bandmitglieder in jungen Jahren verloren. Oh, das wusste ich gar nicht. Aber klar, so müsste die Musik passend zum Buch klingen. Da ist diese tiefe Traurigkeit, auf der der Roman basiert. Und der Indie-Rock, den ich so gerne höre, hat auch die Tendenz zu dieser Trauer, dieser fast schon schwelgerischen Traurigkeit. Und dann versuche ich doch immer, in meine Texte auch Hoffnung einzubauen. Das Licht am Ende des Tunnels, um ein Klischee zu bedienen. Und ich denke, ein guter Popsong geht genauso vor.
Some kind of cliche. And I think a good pop song does both of those things for you as well. So it has the sad undertone, the thing that's driving it, the thing that's touching the heart of the one making it, and also in good instances of the one listening to it, and then also the hope that also has its place in it.
Every time you write a book, you create yourself a playlist. Immer wenn Sie ein Buch schreiben, erstellen Sie sich auch eine Playlist mit Musik, die die Stimmung des Buches trifft. Ja, das habe ich bislang bei jedem meiner Bücher so gemacht. Am Anfang sogar eher für mich selbst. Wenn ich vorhabe, ein Buch zu schreiben, stelle ich mir mich selbst in einem Zimmer vor, 4 bis 5 Monate lang, indem ich mir das Konzept des Buches überlege und dabei ganz viel Musik höre. Die Musik hilft mir, mich zu konzentrieren und in die Stimmung für das neue Buch zu kommen. Und dann fließt diese Musik in mein Buch ein. Und ich verwende die Lyrics in meinen Büchern, zitiere aus den Texten und am Ende denke ich, ist doch nur fair, wenn die LeserInnen verstehen, welche Songs mich inspiriert haben und mir halfen, das Buch zu schreiben und die Arbeit daran zu genießen.
So, when listening to that to those music songs when writing a book, I automatically almost start compiling a playlist of the songs that I start to associate and relate to this novel that I'm working on. And then not only do I listen to those songs, I often quite find that I use those songs or part of those songs part of the song lyrics in my book, and then at the end I think, well, it's only fair if the reader gets to know which songs inspired me and helped me write this book as much as I enjoyed them while working on it.
And which songs? Und welche Songs haben dieses Buch nach Matthias inspiriert? Nun, das Motto auf der ersten Buchseite, Schwermut ist wie eine Schlange. Ein Zitat von Sufjan Stevens. Der Song heißt John, My Beloved. Es gibt eine Art Schatten in dem Song und ich hörte den Song beim Schreiben. Und mein poetischer Gedanke an die Trauer begann damit. Noch nie hat ein Song mein Schreiben so sehr inspiriert wie dieser.
It's called and it has something about a shadow in that song, and I was listening to that song and I was writing, and I instantly knew that there had to be something there, and I just started writing, and the first version of what came to be that kind of poetic thought about grief started there. So there's no more direct way in which a song inspired my writing than in that case.
Are we to speak? First day of the week. Stumbling words at the bar. Beauty, blue eyes. My order of fries. Long Island kindness and wine. Beloved of John, I get it all wrong. I read you for some kind of poem. Covered in lines, the fossils I find. Have they no life of their own? So can we pretend sweetly before the mystery ends? I am its lonely and greedy demands. There's only a shadow of me. In a matter of speaking, I'm dead. Such a waste, your beautiful face. Stumbling carpet arise.
Which other songs inspired the novel nach Matthias? Welche anderen Songs haben den Roman inspiriert? Am Ende des Buches ist eine Liste mit 16 Songs, darunter 2 bis 3 Songs eines niederländischen Singer-Songwriters Spinvis. Er hat diese melancholischen Gefühle in seinen Songs und Lyrics. Dann ist da Radiohead, The National, Fake Empire ist ein Song, den ich benutze. Denn eine Romanfigur war in Afghanistan im Armeeeinsatz und dort hörte diese Figur diesen Song. Und Matthias hatte diesen Song empfohlen, die Hauptfigur des Buches. Nun, jedes Mal, wenn diese Figur diesen Song hört, denkt sie auch automatisch an Matthias. An army mission,
and when he was there, he listened to that song, and whenever he hears it, he thinks back of that time. And also, it's a song that he got recommended by Matthias, the main character of the book. So every time he hears the song, he also thinks of Matthias.
So the novel is all about the aspects and consequences of a person's death. Der Roman handelt von den Folgen eines Todesfalls, beispielsweise Zufälle oder Schicksale. Zwei Menschen treffen sich, die sich sonst wohl nie getroffen hätten. Ja, der ganze Roman und die Idee dahinter war simpel. Wenn ich morgen nicht mehr da bin, was verändert sich dann? Das betrifft Leute, die mir sehr nah sind. Meine Frau, meine Familie, meine besten Freunde. Die würden trauern und den Verlust empfinden. Aber es gibt auch weitere Kreise von Menschen, Leute, die mich nicht so gut kennen, deren Leben sich auf eine Art aber auch dadurch verändern würde. Zum Beispiel, dass sich dadurch Leute treffen, die sich sonst nicht getroffen hätten, wenn nicht ein Mensch von jetzt auf gleich nicht mehr da wäre.
Around that, people who don't know me that well, but their lives may also get altered in a different way. So that's the thing I was thinking about when coming up with the idea for this novel, and one of those things is people meeting each other that wouldn't have met when this one person stops being there from one day to another.
Even though it's about death and loss, your novel is also supposed to give hope. What's your intention? What's the message for your readers? Was ist die hoffnungsvolle Nachricht des Buches? Es ergibt keinen Sinn, ein Buch voller Verzweiflung zu schreiben. Wir leben natürlich in verzweifelten Zeiten oder in Zeiten, die einen verzweifeln lassen können. Es ist äußerst wichtig, die Hoffnung zu bewahren. Ich biete eine optimistische Weltsicht an, obwohl der Text lange Zeit das Gegenteil zu sein scheint.
Be a reason to lose hope, and I think it's of a tremendously more importance to keep having hope and to keep seeing it and to keep believing in it than just giving up and seeing all there is as in a pessimistic worldview. And I try to make the case of an optimistic worldview, even though stacks are against us sometimes or a lot of the times.
The book was inspired by thoughts you've had before leaving Dublin on a plane one day. Das Buch ist auch inspiriert von Gedanken, die sie am Dubliner Flughafen hatten. Sie dachten an die Folgen eines Flugzeugabsturzes auf dem Heimweg in die Niederlande. Da hatten sie am nächsten Tag einen Arzttermin und genau daran haben sie gedacht. Ja, genau. Ich dachte, wenn ich dann nicht in seinem Wartezimmer sitze, wenn ich nicht da bin, wenn mein Name aufgerufen wird, was macht dieser Arzt dann? Nutzt er die Zeit zu telefonieren, spazieren zu gehen? Nimmt er einfach den nächsten dran? Mein Nichterscheinen würde auch seinen Tag auf eine Art verändern.
I didn't know, but I did know that me not being there would alter his day in some kind of small way. So yeah, you're right. That's when I started thinking about this whole thing.
So maybe you're talking about the butterfly effect. Vielleicht spielen sie an auf den Schmetterlingseffekt. Ja, auf eine Art schon, ja. Mit der Anmerkung, dass es beim Schmetterlingseffekt um einen sehr kleinen Vorfall geht, wie den Flügelschlag eines Schmetterlings, der auf der anderen Seite der Welt etwas Riesiges wie einen Tornado auslöst. Mein Buch handelt auch davon, dass ein Tornado auf der anderen Seite der Welt hier den Flügelschlag eines Schmetterlings auslösen kann. Der Schmetterling kann genauso bedeutend für unser Leben sein wie der Tornado.
On this part of the world, and that the butterfly can be just as impactful on our lives as a tornado can be.
You also work as a journalist. What difference does it make to write a novel or an article? Sie sind auch Journalist. Wie unterscheidet sich das journalistische Schreiben vom Schreiben als Schriftsteller? Nun, klar ist, als Journalist arbeite ich faktenbasiert. In der Literatur denke ich mir alles aus. Ansonsten gibt es viele Ähnlichkeiten. Auch Journalisten erzählen ja eine Geschichte mit Figuren und einem roten Faden, mit Spannung. Wie wird die Geschichte ausgehen? Wie fühlt sich der letzte Satz für die Rezipientinnen an? Beim Schreiben, ob journalistisch oder fiktional, erzählt man eine Geschichte möglichst unterhaltsam und packend.
You don't know how a piece of journalism will end, what you will feel after the last sentence that you didn't feel before you started reading the first sentence. So in writing you journalism or fiction or otherwise, I think you're often telling a story, and it's just your job to tell it in a compelling and entertaining way.
But there must be a different sound. Dennoch muss es ja anders klingen, die Literatur und der Journalismus. Ja, es gibt viele Formen von Literatur und viele Formen von Journalismus. Ich rede nicht über den üblichen Nachrichtenartikel, der die Fragen wer, was, wo, warum im ersten Satz gleich beantwortet und erst später ein bisschen ausführt, worum es geht. Ich meine hintergründiges Schreiben, Journalismus, bei dem man sich erlauben kann, eine Story zu erzählen, die nicht fiktional ist und bei der man technisch erzählerisch doch arbeitet, wie bei einem fiktionalen Text.
That's a different, but there are kinds of journalism in which you can allow yourself to tell a story with all the facts remain, with all the facts just intact, and it being 100% nonfiction, and nevertheless using things, instruments that you would also use in fiction, in a novel.
So coming back to the aspect of pop culture in your work, how will you integrate music into your performance at the Haberfront Literaturfestival? Zurück zur Popkultur in Ihrem Werk. Wie werden Sie die Songs in Ihre Lesung auf dem Haberfront Literaturfestival integrieren? Ich freue mich sehr darauf. Sie haben mich ja auch wegen des Popkulturschwerpunkts eingeladen. Deshalb werden einige Songs dort auch gespielt werden, die in meinem Buch eine Rolle spielen. Und ich werde ein Interview darüber geben, über die Rolle von Popmusik in meinem Schreiben und die Effekte davon auf mein Schreiben und auf die Wirkung meiner Bücher.
Especially about the role of pop music in it, in my writing and also in the result of my writing, which is in this case, this one book.
Sagt der niederländische Autor Peter Santing, der am 15. September in der Elbphilharmonie Hamburg im Rahmen des Haberfront Literaturfestivals 2020 lesen wird. Und das war ein Nachtclub über Pop zum Thema Pop und Literatur. Zum Schluss nun ein niederländischer Künstler, den mir Peter Santing empfohlen hat, der Teil seiner Playlist ist. Der Künstler heißt Spinvis und der Song auf der Playlist von Nach Matthias heißt Tienduzend Swaluven, wenn ich es denn richtig ausgesprochen habe. Am Mikrofon verabschiedet sich in die Nacht hier im Nachtclub über Pop Ihr Andreas Moll.
Ich heb je gekend. Ich weet wie je was. Seizoen in je ogen. Ik zag elk gezicht dat je had. Toen je won, was ik bij je. Ik heb je gezien. Soms dronken van leugens. Soms zo wild als een kind. Bij de waterkant, op een ochtend in mei, zagen we 10.000 zwaluwen, weergaloos vrij. Sloten de scholen, de zon scheen zo mooi. We verstopten de boeken en werden.
niet bij. In een vluchtende menigte, ik herken je meteen. Als een koning zo weergaloos. Op een dag bij de waterkant, op een oog.